Der Predigtext ist heute in Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Die aber, die Paulus das Geleit gaben, brachten ihn bis nach Athen und kehrten dann zurück mit dem Auftrag an Silas und Timotheus, ihm möglichst rasch nachzureisen. Während Paulus in Athen auf sie wartete, packte ihn die Wut beim Anblick der zahllosen Götterbilder, die es da in der Stadt gab. In der Synagoge sprach er dann mit den Juden und den Gottesfürchtigen, und auf dem Marktplatz unterhielt er sich täglich mit den Vorübergehenden. Auch etliche aus dem Kreis der epikureischen und stoischen Philosophen ließen sich auf ein Gespräch mit ihm ein, und einige sagten: Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere dagegen: Er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Er verkündigte nämlich Jesus und die Auferstehung. Sie nahmen ihn mit, führten ihn auf den Areopag und sagten: Können wir erfahren, was für eine neue Lehre das ist, die du da vorträgst? Befremdliches bringst du uns zu Ohren. Wir möchten erfahren, worum es da geht. Alle Athener und die Fremden, die sich dort aufhalten, tun nämlich nichts lieber, als letzte Neuigkeiten auszutauschen. Da stellte sich Paulus hin, mitten auf den Areopag, und sprach: Männer von Athen, ihr seid, allem Anschein nach, besonders fromme Leute. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er sich denn nicht zu spüren und zu finden sei. Denn er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte, durch die Auferstehung von den Toten. Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, unter ihnen Dionysios, ein Mitglied des Areopagitischen Rates, eine Frau mit Namen Damaris und einige andere.
Ja, also Paulus wartet in Athen und er trifft eine Situation an, die uns anscheinend eher befremdlich erscheint, würde ich mal denken. Das Athen von damals und das Leipzig von heute haben ja erstmal relativ wenig miteinander zu tun, wenig Gemeinsamkeiten sind da, vor allem wenn wir uns die, minimale Rolle der Religion in Leipzig vor Augen führen, während die Situation in Athen doch eher anders ist und Religion eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das heißt allerdings nicht heutzutage, dass Götterbilder und Schreine in Städten der westlichen Welt nicht vorzufinden wären. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich meinen ersten Straßenschrein sah. Das war in Melbourne. Jude und ich besuchten damals Freunde. Und ein kurzes Stück von ihrem Haus entfernt gab es dieses bunte Abbild an einer Straßenecke aufgestellt. Und vorne dran war eine Schale, aus der Rauch aufstieg, und eine Schüssel Obst als Opfer für einen Geist oder eine Gottheit. Genau wussten wir das nicht. Und es schien eine ganz normale Angelegenheit zu sein. Die Passanten, die liefen eben so vorbei, die kümmerten sich anscheinend nicht weiter drum, obwohl der ganze Aufbau doch ein gutes Stück Gehweg einnahm. Wie hättest du reagiert? Wärst du einfach vorbeigelaufen? Für mich war es ehrlich gesagt eine seltsame Erfahrung, und ich wusste nicht so genau, wie ich darauf reagieren sollte. Wie soll ich damit umgehen? Die einen werden vielleicht eher herablassend reagieren, ja, ist alles Mumpitz. Die anderen werden sich dem Ganzen vielleicht eher mit einer ganz bewussten Toleranz annähern. Man soll ja nichts von vornherein ablehnen. Es gibt ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten, aber die meisten von uns werden sich wohl kaum zu extremeren Reaktionen als das hinreißen lassen. Die Reaktion von Paulus dagegen, die fällt etwas ungehalten aus, Vers 16. Es packte ihn die Wut beim Anblick der zahllosen Götterbilder, die es da in der Stadt gab. Ihn packt die Wut. Sein monotheistischer Hintergrund regt sich. Paulus spürt und weiß, hier läuft was von Grund auf verkehrt. Was wird er tun? Wie wird Paulus mit seiner Wut umgehen? Fängt er an, vor Tempeln zu demonstrieren, mit Graffiti zu beschmieren, Tempel in die Luft zu sprengen? Naja, das ist etwas anachronistisch. Fängt er vielleicht einen christlichen Untergrund an, weil er ja in der Minderheit ist und sich sonst nicht wehren kann? Was macht er? Er fängt an, von Jesus zu reden. Er verkündigt das kraftvolle Evangelium von der Liebe Gottes im gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er ist so wütend, dass er jeden Tag auf dem zentralen Marktplatz verbringt und mit allen diskutiert, die zuhören. Seine Wut drückt sich in Worten aus, respektvollen Worten. Ich denke, es werden ihm viele damals zugehört haben, denn Athener waren ja dafür bekannt, dass sie alles Neue und Fremde wissen wollten. Sie waren weltoffen, auch wenn die einen eher herablassend reagieren. Was will der Schwätzer eigentlich? Andere reagieren vorsichtiger. Er scheint ein Verkünder fremder Gottheiten zu sein. Nicht, dass sie Angst vor fremden Göttern hätten, sondern es geht um Folgendes. Wenn das, was Paulus sagt, stimmt, dann braucht er ein Stück Land, damit er einen Tempel draufbauen kann. Und im Stadtkalender müssen Feste eingeplant werden für diesen neuen fremden Gott. Alles natürlich unter der Voraussetzung, dass die zuständige Behörde diesem Anspruch in einer ordentlichen Untersuchung stattgibt. Darum dreht es sich bei diesem Kommentar. Es gab dafür in Athen ein geregeltes Verfahren. Da erkennen wir auch irgendwo, dass Lukas sich mit den Gegebenheiten recht gut auskennt und vermutlich mit dabei war. Also es gibt eine zuständige Behörde für die Zulassung neuer Gottheiten in Athen, und das war der Areopag. Und deshalb wird also Paulus höflich zum Areopag vorgeladen, um den Anspruch seiner Gottheit vorzubringen, und der religiöse Rat dementsprechend abwägen kann, ob dieser fremde Gott in den Pantheon Athens aufgenommen werden sollte. Das wäre doch gar nicht schlecht, oder? Das wäre kein kleiner Erfolg. Stellt euch vor, wenn in Athen ein Brückenkopf errichtet werden könnte, ein Tempel, um Jesus Christus bekannter zu machen. Wenn sogar ein Jesusfest auf dem Kalender stehen würde, sagen wir mal seine Geburt oder seine Auferstehung, damit allen Heiden klar wird, dass Jesus in diesem Gewimmel von Gottheiten doch sehr, sehr wichtig ist. Was für ein Missionserfolg in dieser wichtigen Stadt. Oder vielleicht nicht, wie wir gleich in der Rede sehen werden. Es ist eine fremdanmutende Situation, wie ich schon sagte. Tempel, Schreine, Götterbilder bestimmen das Stadtbild. So ganz anders als das eher atheistisch geprägte Leipzig. Und so anders vielleicht auch als mein eigenes Wohnzimmer. Die wenigsten von uns werden kleine Gottheiten und Abbilder in Ecken stehen haben, mit Gold und Farben verziert. Aber vielleicht lohnt sich's, wenn wir uns mal ein bisschen genauer umschauen im Wohnzimmer unseres Lebens. Was finden wir darin? Wird natürlich alles Mögliche geben, große und kleine Dinge, wichtige und weniger wichtige Sachen und Teile unseres Lebens. Manche könnte man wohl ohne Problem loswerden und ausmisten, andere spielen aber schon eine grundlegendere Rolle. Welche Sache in deinem Leben ist so grundlegend, dass du ohne sie kaum noch einen Sinn in deinem Leben verspürst? Welche Dinge in deinem Leben bedeuten dir so viel für dein Selbstwertgefühl, für deine Sicherheit, für dein Glück und deine Identität, dass ohne sie dein Leben kaum noch lebenswert wäre? Was immer deine Antwort ist, das ist dein Gott. Vor kurzem meinte der Theologe Hans Küng in einem Interview für Anne Will, vielleicht oute ich mich hier, wenn ich irgendwelche Zeichen von Demenz spüre, dann wäre der Moment da, mein Leben zu beenden. Der menschliche Verstand kann zum Gott werden, der eigene Intellekt. Und wie für Küng war das auch einer meiner Götter, bevor ich zum Glauben an Jesus Christus kam. Da war die Perfektion. Dann war da natürlich noch der Sport, die Beziehung, die Musik und natürlich meine eigene Privatsphäre, an die keiner ran darf. Ich sage das zu meiner Schande. Götter ändern sich im Laufe des Lebens. Man heiratet und dann wird vielleicht der Ehepartner zum Gott. Ohne ihn kann man nicht leben. Man bekommt Kinder und auf einmal sind sie das Wichtigste im Leben. Stell dir vor, einem von ihnen würde was zustoßen. Selbst das eigene Heim kann zum Gott werden. Wir bauen gerade hier sehr real oder der Jahresurlaub in der Sonne, auf den ich auf keinen Fall verzichten möchte. Es gibt viele große und kleine Götter, wenn wir uns im Wohnzimmer unseres Lebens im Lichte dieser Fragen umschauen. Und da kann es schon sein, dass überall schemenhaft im Halbdunkel Figuren und Schreine zum Vorschein kommen. Der berufliche Aufstieg, der finanzielle Erfolg, weibliche Schönheit, männliche Zuneigung, der Ehepartner, die Kinder, all das, was man für nichts und niemanden aufgeben könnte. Die Griechen waren uns da natürlich weit voraus. Die hatten für jeden Lebensabschnitt und jede Situation, für alles Wünschenswerte und weniger Wünschenswerte, einen eigenen Gott. Liebe, Ehe, Familie, Kinder, Glück, Schönheit, Krieg, Frieden, Jugend, Geschäftsbeziehungen, verlorene Dinge, Finanzen, Gesundheit, Tod und so weiter und so fort. Es gab unzählige Götter für unzählige Dinge. Und das gute Leben lebt man in Harmonie mit den Göttern. Wenn man die Götter zufrieden hält, dann wird auch das eigene Leben gelingen. Letztendlich kann alles für uns zum Gott werden. Aber es sind doch vor allem die guten Dinge, die wir anbeten und zu Absolutem erheben. Gutes zu Absolutem. Dann wird etwas zum falschen Gott. Unsere Götter sind die guten Dinge, mit denen wir beschenkt wurden und von denen wir uns im Lauf der Zeit abhängig machen. Auch Atheisten beten unbewusst ihre eigenen Götter an, die guten Dinge im Leben, die unverzichtbar sind. Die guten Dinge, mit denen sie beschenkt wurden. An welchem Altar opferst du? An welchem Altar opferst du, damit dein Leben gelingt? Opferst du deine Ehrlichkeit am Altar des finanziellen Erfolgs? Opferst du deine Gesundheit für deine Karriere, deine Familie auf dem Altar deiner Selbsterfüllung? Es wird immer Dinge geben, die sich im Laufe unseres Lebens zu Göttern mausern wollen. Und auch wenn mein ehemaliger Pantheon, den ich vorhin aufzählte, im Vergleich zum Athenischen sehr klein ausfällt, dann wohl doch nur, weil die Menschen damals intensiver und öffentlicher über die Götter nachdachten, während unser Pantheon heute weitgehend unbemerkt in der Dunkelheit, unbemerkt von uns, vor sich hinleben und wir sie anbeten, ohne es zu merken. Wo steht Jesus in deinem Pantheon? Gehört ihm einer der wichtigsten Plätze in deinem Leben? Hast du ihm die jährlichen Feste eingeräumt, die ihm gebühren? Ostern, Weihnachten, vielleicht noch Pfingsten? Falls die Antwort ja lautet, dann hat Jesus vermutlich noch nicht den Platz in deinem Leben, der ihm gebührt. Was ich damit meine, ist, falls Jesus oder genauer der Gott, den Jesus verkündet hat, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wenn dieser Gott für dich nicht mehr ist als ein Gott unter vielen, dann wird's vielleicht Zeit, den eigenen Pantheon auszumisten und dem wahren Gott den Platz zu geben, der ihm allein gebührt. Genau darum geht es Paulus in seiner Rede vor dem Areopag. Bevor wir uns die Rede anschauen, sollten wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, dass der Areopag dafür zuständig war, ob in Athen ein neuer Kult mit Tempel und mit Festen etabliert werden sollte. Und eben zu dieser Frage nimmt Paulus in seiner Rede Stellung. Fangen wir mal mit Vers 22 an, wo Paulus sich hinstellt mitten auf dem Areopag und sagt, Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Fromm kann auch mit abergläubisch übersetzt werden. Aber wie dem auch sei, Paulus scheint zunächst mal in seiner Einleitung respektvolle Worte zu wählen, indem er der geistlichen Situation in Athen wirklich das einzig Positive abgewinnt, was ihr abgewonnen werden kann. Sie sind fromm, sie interessieren sich für geistliche Dinge, für Götter. Und schon im folgenden Vers nimmt Paulus dann aber kein Blatt mehr vor den Mund, Vers 23. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Gleich zweimal ist es hier in den Versen, er verkündet ihnen keinen neuen Gott, sondern den, den sie nicht kennen. Den sie letztlich als Unwissende verehren. Die haben keine Ahnung, wen sie da verehren. Eigentlich wäre die Untersuchung damit beendet. Kein neuer Gott? Okay. Aber Paulus ist noch lange nicht fertig. Der Gott, von dem er den Athenern erzählt, sprengt ihre Vorstellung vollkommen. Oft hört man Leute ja sagen, ich stelle mir Gott so vor oder mein Gott wird das nie tun, mein Gott wird sich so verhalten. Gott wird damit nach unseren eigenen Vorstellungen geschaffen, so wie die Athener auch ihre eigenen Götter hatten. Aber in den folgenden Versen macht Paulus klar, wie anders und wie unendlich viel größer und mächtiger der wahre Gott ist. Vers 24. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt. Wenn wir mal kurz hier aufhören, vielleicht seht ihr, was Paulus hier macht. Der Areopag will untersuchen, ob der fremde Gott bei den Athenern wohnen darf, in einem Tempel. Der Areopag will herausfinden, ob dem Gott ein Platz im Festkalender gewährt werden soll, damit ihm die nötigen Opfergaben zukommen, damit man ihm dienen kann, um ihn friedlich zu stimmen. Dagegen verkündet Paulus den Gott des Alten Testaments. Er findet hier keinen neuen Gott. Er geht ins Alte Testament und erzählt von der Verschöpfung, von der Schöpfung der Menschen, von den Grenzen, die Gott gesetzt hat. Und der Gott muss nicht von Menschen bedient werden, sondern die Menschen leben von seinen Gaben. Er schenkt ihnen Leben und Atem und überhaupt alles. Der wahre Gott braucht keinen Tempel als Wohnung, als Wind- und Wetterschutz. Das brauchen Menschen. Er gibt uns eine Wohnung in unserer Schöpfung. Nicht wir gewähren dem wahren Gott einen Platz in unserem Pantheon, sondern unser Platz ist in seiner Schöpfung. Das ist sein Geschenk. Gott ist nicht angewiesen auf uns, sondern unsere Existenz und jeder Atemzug ist sein großzügiges Geschenk an dich und mich. Du und ich, wir leben aus seiner Gnade. Wir sind Teil seiner Schöpfung und tatsächlich gehören wir ihm. Glaubst du das? Du gehörst ihm nicht selbst, du gehörst Gott. Und während Paulus gerade dabei ist, die gesamte Gottesvorstellung der Athener auf den Kopf zu stellen, macht er dann auch gleich noch weiter in Vers 27. Vielleicht fangen wir am Anfang des Satzes an. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt, damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei, denn er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben wir, leben, weben und sind wir. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, dass Gott das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, ein Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. Auf den ersten Teil will ich nicht genauer eingehen, mehr auf den zweiten Teil. Und da finden wir wieder dieses alttestamentliche Motiv. Für Gott stellt es eine unglaubliche Beleidigung dar, dass Menschen ein Stück Stein, ein Stück Gold oder Silber nehmen könnten und sagen, du bist mein Gott. Das haben die Athener gemacht. Wenn wir Menschen unseren Ursprung in Gott haben, von ihm herkommen, wie können wir denken, dass etwas Menschengemachtes ein Gottesabbild sein soll? Was für ein Schwachsinn. Natürlich ist uns das allen bewusst heute. Aber die Athener tun das unbewusst. Genauso wie auch wir uns fragen müssen, welche Götter verehren wir unbewusst an der Stelle des wahren Gottes. Jetzt wird Paulus sehr konkret in Vers 30. Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Paulus sagt, Gott wird jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen. Er hat einen Tag bestimmt, an dem nicht nur die Athener, sondern jeder Einzelne hier und heute, jeder Einzelne von uns, gerichtet werden wird. Gott wird ein Gericht halten. Und da kann einem schon mulmig werden. Aber wir brauchen uns ja keine Gedanken machen, denn er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit. Es wird ein gerechtes Gericht. Wir brauchen uns keine Gedanken machen. Es sei denn, wir haben nicht den wahren Gott angebetet, sondern unsere eigenen Götter. Dann haben wir Schuld auf uns geladen. Unwissentlich vielleicht, aber bekanntlich schützt Unwissenheit nicht vor Strafe. Als ich meinen eigenen kleinen Pantheon aus Sport, Beziehungen, guten Noten und so weiter verehrte, da war mir auch nicht bewusst, dass ich falsche Götter verehre. Aber trotzdem habe ich damit Schuld auf mich geladen. Und der einzige Weg vorwärts war die Umkehr, der Weg zurück zu Gott. Das einzige Richtige, was ich an dieser Stelle tun konnte, war, meine Schuld vor Gott einzugestehen und meinen Pantheon auszumisten. Die eigenen Hausgötter müssen in die graue Tonne. Aber den größten unter meinen falschen Göttern, den ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe, den werde ich nicht so einfach los. Das ist mein Ego, dass ich mich selbst über Gott stelle, dass ich mich selbst zum Gott mache. Was für eine Beleidigung für den wahren Gott, der mich mit meiner Existenz und Identität beschenkt hat. Vielleicht hast du bis jetzt ganz interessiert zugehört, aber jetzt wird's doch ein bisschen viel. Wer ich Platz machen für jemand anderen in meinem eigenen Leben? Ich, mein eigener falscher Gott? Vielleicht ist die Versuchung da, den wahren Gott jetzt doch beiseite zu schieben. So attraktiv das vorhin vielleicht auch geklungen hat. Alles andere schmeiße ich gern aus meinem Pantheon raus. Aber mich selbst? Keine Chance. Das ist ja doch nur wieder eine von diesen vielen Theorien über Gott und eine der kostspieligeren obendrein, wenn ich meinen Platz ganz oben aufgeben muss. Aber in einer Sache unterscheiden sich die vielen Theorien und Konzepte über Gott, damals in Athen und auch heute, doch von dem wahren Gott. Gott hat nämlich einen Menschen von den Toten auferweckt. Auferstehung von den Toten, naja, das ist dann doch ein bisschen peinlich für die Athener und deshalb unterbrechen sie Paulus an dieser Stelle. Die einen machen aus ihrem Spott keinen Hehl, die anderen sagen so ein bisschen höflicher, okay Paulus, da reden wir mal wann anders drüber. Es geht um die Auferstehung von Jesus. Der Name wird nicht genannt, aber es ist doch offensichtlich, wer gemeint ist. Es ist eine Auferstehung, die von Menschen belächelt wird. Aber Menschen laufen damit auch Gefahr, dass sie selbst am Ende von Gott belächelt werden. Wenn wir an den Gott glauben, den Paulus hier gerade beschrieben hat, wenn wir Gott größer sein lassen als unsere eigenen Vorstellungen von ihm, dann ist die Auferstehung von den Toten eigentlich nichts Besonderes. Das passt vollkommen in das Bild, das Paulus uns hier von dem wahren Gott gibt. Da ist es tatsächlich seltsamer, dass Gott tatsächlich am Kreuz für uns sterben würde. Das ist das Seltsame, dass der Gott des Lebens stirbt. Die Auferstehung ist nichts Besonderes. Seht ihr, die meisten Götter und Weltanschauungen werden letzten Endes von jemandem privat ausgedacht. Und hier ist der Unterschied zum christlichen Glauben. Irgendjemand hat eine private Idee oder eine Privataudienz mit Gott oder einem Engel und dann geht dieser eine Mensch hin und verkündet es allen anderen. Mit der Auferstehung ist das anders. Sie geschah in der Öffentlichkeit, so wie auch die Kreuzigung viel Aufmerksamkeit erregt hat. Jesus wurde öffentlich hingerichtet und öffentlich begraben. Sein Grab war auf einer öffentlichen Begräbnisstätte und die Apostel haben nur wenige Wochen nach dem Begräbnis öffentlich verkündigt, dass das Grab leer ist und Jesus von den Toten auferstanden ist. Jeder Mensch in Jerusalem konnte hingehen und sich von der Richtigkeit dieser Botschaft überzeugen. Tatsächlich wurde von der Gegenseite nie bestritten, dass das Grab leer war, sondern dass die Jünger den Leichnam unter den Augen von Soldaten geklaut hätten, damit sie danach noch aufgrund ihrer subversiven Verkündigung verfolgt und ermordet werden konnten. Das ist der Preis, wenn man die Verkündigung der Auferstehung, so wie Paulus und die Apostel, auf sich nimmt. Da ist kein Ruhm drin, die hatten keine Motive, diesen Leichnam zu klauen. Das ist einfach Quatsch. Mit dem will ich jetzt auch nicht weiter Zeit verschwenden, sondern nochmal herausstellen, der christliche Glaube hat nicht in irgendeinem Hinterkopf oder Hinterhof begonnen, sondern öffentlich in Jerusalem. Und das heißt, Gott wird durch Jesus Christus, so wie wir es hier hören, die Welt in Gerechtigkeit richten und wird uns wegen unserer falschen Götter schuldig befinden. Es ist kein Zweifel dran. Es wurde öffentlich gemacht. Es ist Zeit zur Umkehr. Es ist Zeit, die eigene Einstellung gegenüber Gott ganz fundamental zu überdenken und dem wahren Gott Einzug in dein Leben zu gewähren. Es ist Zeit, die falschen Götter loszuwerden und dem richtigen Gott den Platz zu geben, der ihm gebührt. Gott will uns nicht richten. Er will vergeben. Er will allen vergeben, die an Jesus Christus glauben. Denn er ist durch die Auferstehung der lebendige Beweis, dass es in diesem Göttergewimmel damals und heute tatsächlich nur einen wahren Gott gibt. Den Schöpfer des Himmels und der Erde und den Vater von Jesus Christus. Es ist öffentlich, die Auferstehung zeigt es uns. Wir wissen nur noch nicht, an welchem Tag das geschehen wird. Aber der Aufruf ist da, zur Umkehr. Lasst uns zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns nicht unseren eigenen Göttern überlassen willst, die uns ja doch nicht retten können, sondern dass du dich uns zu erkennen gibst. Danke, dass wir wissen können, wer du bist, durch den Tod und die öffentliche Auferstehung deines Sohnes, Jesus Christus. Wir bitten dich, befreie uns von unseren falschen Göttern, denn nur du bist der einzig wahre Schöpfergott. Nur du gibst uns Leben und Atem und beschenkst uns mit überhaupt allem, was wir haben und was wir sind. Wir bitten dich für uns alle. Öffne uns die Augen. Lass uns glauben und vertrauen auf dich und deinen Sohn Jesus Christus. In seinem Namen beten wir. Amen.